This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Ne, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Mittwoch, der 5. Februar 2014. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermudafunk. Und wie fast immer haben wir euch heute auch hoffentlich einen interessanten Studiogast mitgebracht. Obwohl der SV Waldhof sich noch mitten in der Winterpause befindet, ist am heutigen Abend bis 21 Uhr der Trainer des SV Waldhof, Kenan Kocak, unser Gast. Irgendwie, hallo Kenan.
Hallo.
Ich hoffe, wir verbringen mit dem Trainer eine interessante Stunde. Ihr habt vorab wieder eine Menge Fragen gestellt. Wir wissen gar nicht, ob wir das alles durchbekommen. Wir werden es dennoch versuchen. Das letzte Mal warst du im Juli bei uns zu Gast, damals noch als ganz frischer Trainerkenner. Inzwischen ist eine Halbserie gespielt und dazu wird, glaube ich, der Dasch auch seine erste Frage stellen.
Ja, zunächst mal hallo. Eine ganz allgemeine Frage, Kenan. Jetzt, nachdem die Hinrunde rum ist, wie ist dein persönliches Fazit von der Hinrunde?
Gut, um diese Frage
gut beantworten zu können, sollen wir das noch ein bisschen weiter ausholen.
Gern.
Wenn wir die Umstände betrachten, was wir im Sommer hatten, wie wir dann auch die Mannschaft zusammengestellt haben, auch berücksichtigen, dass circa 10 Spieler während der Vorbereitung noch zu uns gestoßen sind, kann man schon durchaus zufrieden sein mit dem, wie sich die Mannschaft entwickelt hat und mit der Art und Weise, wie sie auch gespielt hat. Natürlich haben wir in einigen Punkten noch viel Luft nach oben, das wissen wir. Uns hat in der Hinserie die Konstanz gefehlt, sowohl in den 90 Minuten an sich selbst und auch dann während der Hinrunde. Wir haben viele Spiele leichtfertig aus der Hand gegeben, wo wir eigentlich ebenbürtig waren. Und insofern haben wir auch aus der Hinrunde nochmal unsere Lehren gezogen, denke ich. Und ich bin, was die Rückrunde betrifft, dann auch optimistisch.
Bist du der Ansicht, dass die Mannschaft mit dem Tabellenplatz, den sie jetzt einnimmt, realistisch dasteht, oder ist das eher so unglücklich gelaufen oder glücklich gelaufen?
Ich denke, das war eher eine unglückliche Hinrunde für uns. Wenn wir nochmal, ich habe mir alle Spiele nochmal 90 Minuten angeschaut, und wenn wir das nochmal ein bisschen Revue passieren, dann müssen wir einfach sehen, dass wir gegen Mainz 70 Minuten hatten, wo der Gegner uns wirklich dominiert hat. Dann hatten wir auch ein Spiel in Trier, wo wir eigentlich nicht so den Zugriff im Spiel hatten. Aber ansonsten haben wir uns mehr oder weniger auch selber geschlagen in den Spielen, wo wir verloren haben. Und die Siege von uns, was wir eingefahren haben, waren alle hart umkämpft und auch hoch verdient. Mit bisschen Glück, denke ich, dann hätten wir auch den einen oder anderen Punkt mehr auf unserem Konto.
Ui, da stört uns gleich jemand.
Ja, wir haben hier gleich einen Anrufer. Jetzt mag ich gleich mal reinhören, wer da dran ist. Hallo?
Hallo, bin ich hier beim Doppelpass?
Richtig, Doppelpass live on air im Bermuda-Funk.
Hallo zusammen, blau-schwarze Grüße von der Arbeit.
Hallo.
Hallo, Thorsten Janssen hier. Frage an den Kenan, hätte ich da 4 Stück an der Zahl?
Kannst du gerne stellen, Kenan, du hörst
ja
den
Fall? Ja, ich höre, ja.
Okay. Kann sich ein Kenan Kutschak vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel in der Sommerpause zum türkischen Zweitligisten zu wechseln, wenn dort es eine Stimme wird von den Rahmenbedingungen her, würde er dann gehen vom SV Waldhof oder würde er bleiben?
Wenn du ein Angebot hättest aus der zweiten türkischen Liga, würdest du uns verlassen?
Ja, ich habe einen Plan für mich gestellt, wo ich als Trainer nachgehe, und ich denke, dass einfach dieser Schritt für mich momentan nicht in Frage kommt.
Okay.
Dann zweite Frage, David Lauretter, wird er diese Saison nochmal fit, oder?
Ich hoffe es.
Was hat er denn aktuell?
Der hat momentan eine Verhärtung im Adduktorenbereich.
Okay, und fällt wie lange vermutlich noch raus?
Ja, steigt morgen wieder ins Training ein.
Okay.
Also war nur 3-4 Tage jetzt verletzt.
Okay. Noch eine Frage?
Ja, 3 Fragen. Also wie gesagt, noch 2 Fragen hätte ich noch. Für die nächste Saison kämen neue Torwart oder planst du mit dem Dennis Boll als Nummer 1?
Ja, es ist jetzt noch zu früh und ist auch nicht meine Art und Weise, öffentlich jetzt über die Spieler zu reden. Wir werden weiterhin gucken, wie sich unsere Spieler entwickeln. Unsere eigenen Spieler haben nach wie vor Priorität.
Alles klar. Dann wollte ich noch fragen, wegen Becker, wirst du ihn in der Rückrunde Spielzeit gewähren oder soll er weiterhin im zweiten Glied sich beweisen?
Beim Christoph Becker muss man die Sache auch ein bisschen differenziert sehen. Wo ich angefangen habe hier, war der Christoph Becker auch total überspielt. Er war in einem brutalen Loch drin und das hat sich auch auf die Trainingsleistung dann auch hinausgewirkt. Und ich hatte im Training dann natürlich auch dementsprechend ein Bild vom Christoph. Aber das weiß der Christoph auch selber, er war halt in einem Loch drin. Und er kam dann während der Hinrunde, kam er auch aus dem Loch heraus. Und was jetzt die Vorbereitung zur Rückrunde betrifft, stand jetzt mit einer der Gewinner in der Vorbereitung. Er ist ganz anders drauf, er präsentiert sich ganz anders. Und insofern denke ich, wenn er so weitermacht, wird er auch seine Chancen bekommen für die Rückrunde.
Ja, weil mir da letzte Saison richtig gut gefallen, wo er gegen Worms gespielt hat. Und ich glaube, das habe ich da bei Facebook auch schon mal geschrieben gehabt. Und ich fand den Junge richtig gut, aber wenn der wirklich so verheizt ist, wie ich jetzt höre die ganze Zeit und lese tue, dann ist das natürlich schade. Das ist
ja, der hat letztes Jahr bei der U19 durchgespielt, Pokal, dann hat er eben bei der ersten Mannschaft noch ausgeholfen, dann auch noch die U23 noch mit. Das war einfach für den Jungen zu viel. Und dann haben wir auch irgendwo Fehler gemacht. Vielleicht hätten wir dem Jungen nicht nur 3 Tage Pause, vielleicht mal 2 Wochen Pause geben müssen. Und insofern hat er auch keine gute Regenerationszeit gehabt.
Okay, ich von meiner Seite wünsche dir alles Gute für die Rückrunde, Kinder.
Vielen Dank, danke dir.
Und weiterhin alles Gute.
Vielen Dank.
Und ich wünsche euch noch einen schönen Restabend noch
zusammen. Ja, danke Thorsten für deine Fragen und
vielleicht bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao.
Bis dann, ciao. Ciao. Tschüss.
Okay, dann machen wir weiter. Wie läuft die Vorbereitung? Bist du zufrieden?
Ja, ich bin sehr zufrieden. Die Jungs ziehen wirklich sehr gut mit. Und das Einzige, was mich halt so ein bisschen stört, ist, dass wir nur auf dem Kunstrasen trainieren und eben mal auf dem Kunstrasen spielen. Das macht natürlich die Vorbereitung auch nochmal für die Jungs umso schwerer.
Das liegt woran, dass wir nur auf dem Kunstrasen trainieren? Die Stadt
ja, da
gibt
ist
die Plätze
halt,
nicht frei? Oder wie
die Stadt ist da halt sehr, sehr schnell, was das Sperren von den Plätzen betrifft. Und das verstehe ich einfach nicht. Aber gut, mehr wie sagen, mehr wie die Leute auch darauf aufmerksam machen, kann ich auch nicht machen.
Also du würdest lieber im Stadion am Alzenweg spielen, wenn ich dich richtig verstehe?
Trainieren zumindest auf dem Trainingsplatz.
Oder trainieren, Rasen, ja.
Weil ich denke, wir haben dieses Jahr einen Winter. Wenn nicht, wann sollen wir dann auf dem Rasen trainieren jetzt um die Zeit?
Ja, da, ich weiß gar nicht, wer sie gestellt hat. Dazu gibt es auch eine Frage. Ich glaube, Zertifikat war es. Ob du Probleme siehst bei der Umstellung dann auf Naturrasen, wenn die Saison losgeht?
Ja, ich denke, jeder, wo Fußball gespielt hat, weiß, dass Kunstrasen und normaler Rasen ein Unterschied ist. Allein auch von der Belastung, von der Ballannahme, Mitnahme vom Ballspringen, das ist halt ein Unterschied. Wir brauchen auf alle Fälle Einheiten auf dem Rasenplatz, wenn wir am 21. in Mainz auf dem Rasen spielen sollten.
Ist da denn schon jetzt konkret was vereinbart, wann ihr auf den Rasenplatz könnt?
Nein.
Okay.
Wir sind abhängig von den Leuten von der Stadt.
Und von Seiten des Vereins kümmert sich darum wer?
Ja, in erster Linie natürlich der Andreas Leib, aber auch er kann da nichts machen, wenn die Stadt einen Rasen sperrt. Was soll der Andreas Leib dann machen? Oder der Vorstand auch, weil kann man nichts machen. Die Stadt sperrt und dann sind wir machtlos.
Du hast dieses Jahr sehr viele Testspiele angesetzt. Warum hast du das gemacht? Siehst du das als Vorteil an oder ist es Spielpraxis oder was? Warum machst du das?
Ja, weil ich natürlich mir alle Spieler nochmal über die komplette Spielzeit nochmal anschauen wollte. Ich wollte den Spielern über die Spiele auch die Einheiten geben und deswegen habe ich auch viele Spiele ausgemacht.
Ja, okay. Auch im Sommer hast du ja schon sehr viel spielen lassen, wenn ich mir anschaue, andere Vereine oder die meisten anderen Vereine, die ich zumindest kenne, die haben dann 3, 4 Testspiele. Wir haben sehr viel mehr. Du scheinst schon irgendwie dir die Spieler gerne im Spiel anschauen zu wollen.
Ja, da ist halt alles dabei. Gegner, auch wenn es ein Testspiel ist, Druck.
Okay, ist aber nicht die Verletzungsgefahr auch ein bisschen höher?
Oh, die kann auch im Training passieren. Das ist
okay.
Und passiert das auch unter der Dusche, wie wir wissen.
Wenn wir jetzt gerade schon bei den Testspielen waren, wie bist du denn bislang mit der Vorbereitung zufrieden? Da gab es ja unterschiedliche Ergebnisse. Ich lese es einfach mal kurz vor. Wir haben gegen Ida Oberstein 1:1 gespielt, gegen den Drittligisten Stuttgarter Kickers 3:1 verloren. Dann haben wir die TSG Pfeddersheim geschlagen, gegen die SGV Freiberg verloren. VfL Neckarau haben wir klar besiegt mit 5:0, ebenso den SV Spielberg und gegen die TSG Grunbach, unseren letzten Pokalgegner auch, haben wir wieder mit 2:1 gewonnen. Wie sieht dein Fazit aus, der Testspiel?
Ja, also ich gucke mehr auf die Art und Weise, wie die Mannschaft Fußball spielt, wie sie sich bewegt. Man muss auch die Sachen immer differenziert sehen, denn die Jungs stecken mitten in der Vorbereitung, haben schwere Beine, teilweise trainieren sie auch noch vormittags und spielen am Abend die Spiele. Und ich weiß, was die Jungs jetzt in den letzten Tagen und Wochen hinter sich haben. Insofern bin ich mit dem Auftreten der Mannschaft sehr zufrieden.
Das Spiel gestern wurde abgesagt. Statt des Regionalliga-Kaders hat der Verbandsliga-Kader gespielt. Kannst du uns dazu kurz was sagen?
Ja, ich habe am Sonntag nach unserem Spiel gesehen, dass unsere Jungs wirklich sehr müde waren und habe daraufhin am Montagmorgen den Trainer von Bruchsal angerufen, den Mirko. Habe gesagt, Mirko, ich muss dir sagen, also wir haben A, haben wir angeschlagene Spieler, B, gehen meine Spieler auf Zahnfleisch momentan. Und ich hätte gern, dass wir das Spiel absagen. Ja, ich gebe dir zwei Möglichkeiten, entweder wir sagen das Spiel ab oder du spielst gegen unsere U23. Sag mir, was du gern hättest. Und da hat natürlich dann für die zweite Variante entschieden. Und er wollte dann gegen halt unsere U23 spielen. Deswegen haben wir das Spiel dann auch so verlegt.
Okay.
Was ich in dem Zusammenhang ein bisschen ungewöhnlich finde, dass wir gegen Liga-Konkurrenten den SSV Ulm spielen. Das ist, glaube ich, am Wochenende.
Ja, wobei wir beide Spiele gegen Ulm schon bestritten haben.
Ja, aber es ist trotzdem eher ungewöhnlich. Deswegen, wie kommst du dazu?
Bei Groß Asbach ist übrigens das gleiche der Fall.
Ja, da haben wir jetzt diese Woche Ulm und dann nächste Woche Groß Asbach. Und das sind nochmal zwei Tests für uns, wo wir gegen gleichklassige Mannschaften spielen können. Deswegen haben wir das auch wahrgenommen.
Aber da spielt schon eine Rolle, dass wir gegen beide schon beide Spiele absolviert hatten. Also du würdest es jetzt nicht testen gegen irgendjemand, gegen den wir tatsächlich noch spielen werden.
Stimmt.
Okay. Habe ich gut kombiniert.
Ja. Okay, kommen wir mal zu den personellen Dingen. Einige Spieler haben uns verlassen, einige sind dazugekommen. Hallo Genscher würde gerne wissen, wie du zum Franzin-Transfer stehst und wie du die Chancen einschätzt, dass er Einsatzzeiten in der ersten Mannschaft bekommt.
Dennis Franzin war einer unserer besten Pressingspieler. Er hat natürlich hervorragende Qualitäten. Natürlich bin ich als Trainer nicht erfreut, wenn uns dann so ein Spieler verlässt. Ob er die Einsatzzeiten in der ersten Liga kriegt oder nicht, das kann am besten Thomas Tuchel beantworten. Und ich wünsche es dem Jungen. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm gehabt. Ich verstehe auch seine Beweggründe, warum er jetzt nach Mainz gewechselt ist. Insofern kann ich leider dazu auch nichts Näheres sagen.
Darf man denn über die Wechselkonditionen was erfahren?
Nein, da bin ich auch der falsche Ansprechpartner.
Okay, dann hat uns Erich Sautner verlassen. Da die Frage vom Arnold, hast du dir von ihm mehr erhofft? Hättest du ihn gern behalten?
Ich habe mir natürlich auch mehr erhofft von ihm. Aber die Verpflichtung von ihm kam ja auch relativ spät zustande, auch mit der Verbindung SC Freiburg, weil er hat ja dann noch nur einen Jahresvertrag in Freiburg und da hat er sich dann abfinden lassen und aufgrund meiner Beziehungen zum Sportclub haben wir dann das irgendwie noch hingekriegt, dass er bis Winter dann bei uns unterschreibt für sehr, sehr wenig Geld, aber er auch natürlich die Möglichkeit hat, wenn ein anderer Verein kommt, wo ihm halt es viel mehr bezahlt, was er bei uns kriegt, dass er dann auch wechseln kann und das war jetzt in der Winterpause der Fall.
Okay, sprich Neustrelitz kann mehr Geld bezahlen, als es der SV Waldhof kann, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Ja, das ist so.
Du musst nicht immer so böse fragen, Ivo.
Ja, doch, wenn es ums Geld geht, bin ich dann.
Martin, dich hört man schlecht, wenn du da nicht ins Mikro redest.
Neustrelitz ist nicht umsonst Tabellenführer der Regionalliga Ost. Also das war auch eine Frage, die ich eigentlich stellen hätte wollen, wie man da die Vertragsgebaren mit dem Sautner gemacht hat. Aber wenn es eh so war, dass er für kleines Geld bei uns gespielt hat, dann ist auch klar, dass er zu so einem Club wechseln kann. Ich dachte, da bleibt für uns was hängen. Aber nein, nach dieser Vertragskonstellation natürlich nicht. Danke.
Gut, dann hat uns Fabian Schleusner noch verlassen. Da würde der Arnold gerne wissen, ob man versucht hat, ihn zu halten und ob es dich als Trainer überrascht, dass ein 22 Jahre alter Spieler wegen Heimweh den Verein verlässt.
Ja, also erstmal im Sommer kam ja der Fabian Schleusner selber auf uns zu und der war ja bei uns im Probetraining, wollte unbedingt zu Waldhof wechseln. Ich kannte ihn halt aus der Oberliga und ich habe natürlich versucht, noch mit ihm zu reden. Und aber er war halt auch wild entschlossen, nach Balingen wieder zurückzugehen. Und ich brauche Spieler, die sich hier voll mit der Sache identifizieren, die voll der Sache danach sind. Es bringt halt nichts, weder mir, weder der Mannschaft, noch dem Spieler, noch Spieler hier zu halten, die vielleicht mit dem Kopf schon weg sind. Okay. Und überrascht bin ich natürlich auch, dass ein 22-Jähriger schon vom Heimweh spricht, zumal auch die Entfernung jetzt nicht sehr, sehr groß ist.
Gut, damit haben wir die Abgänge eigentlich durch. Dann haben wir vier Zugänge. Carlo, willst du da was dazu sagen?
Ja, frag ich doch mal. Gehen wir die mal alphabetisch durch. Der Marcel Avdic spielt rechtes Mittelfeld, 22 Jahre alt. Vorheriger Verein war Kickers Offenbach und ist seit dem Sommer vereinslos gewesen. Was versprechen wir uns von dem? Und was können wir uns von dem erhoffen?
Marcel Avdic spielt nicht nur rechts, er ist offensiv in vielen Positionen variabel einsetzbar. Er hat auch in seinen jungen Jahren schon um die 60 Drittligaspiele. Das letzte halbe Jahr hat er nicht gespielt, weil er private Probleme hatte. Das war der einzige Grund, warum er nicht gespielt hat. Und ich bin froh, ihn jetzt bei uns in der Mannschaft zu haben. Ich denke, er bringt uns auf alle Fälle weiter. Ich hoffe, dass wir ihn schnell ins Rhythmus reinbringen können. Und dann werden wir auch viel Freude an ihm haben.
Dann machen wir weiter mit unserem Rückkehrer Marc Gallego, der schon mal bei uns war in der letzten Winterpause zu SV Elversberg. Oh Gott, muss ich überlegen, wie die heißen. Auch Mittelfeldspieler, 28 Jahre alt. Der hat einen Vertrag bis Ende bis Saisonende 2015-16 bekommen. Ja, was können wir uns von dem erhoffen?
Marc Gallego ist ja kein Unbekannter hier. Marc Gallego ist natürlich eine Führungspersönlichkeit, nicht nur auf dem Platz, auch außerhalb vom Platz. Ich denke, es war ein Transfer, wo wir auch nochmal zeigen wollten, dass wir in den nächsten Jahren 4-5 Korsettstangen in der Mannschaft haben wollen, die das Kaliber haben, die dann die junge Mannschaft, was außenrum gebildet werden soll, auch dementsprechend führt. Und der Marc Gallego ist und soll einer von den Korsettstangen sein. Deswegen bin ich auch froh, Marc Gallego auch bei uns zu haben. Er wird uns mit seiner Qualität und mit seiner menschlichen Qualität auch mit Sicherheit weiterbringen.
Ganz kurz, bevor du das noch fragst, was du fragen willst, ich weiß es, wollte ich bloß wissen, hast du ihn denn letztes Jahr auch schon mal beobachtet gehabt beim SV Waldhof? Wie er da gespielt hat oder hast du ihn jetzt in Elversberg mal gesehen? Also bevor er jetzt verpflichtet wurde?
Ja, ich habe ihn ein, zweimal zufällig gesehen, wo er bei Waldhof Mannheim war, ja.
Wie kam denn das zustande, dass er jetzt wieder zurückgekommen ist?
Ja, der Sportvorstand von uns, Klaus Hafner, hat mich angerufen, hat mich danach gefragt, was ich von dieser Personalie halte. Und dann habe ich meine Meinung dazu gesagt und hat dann alles seinen Lauf genommen.
Okay, irgendjemand stellt die Frage, ich weiß gar nicht wer, ob das jetzt irgendwie ein Zeichen ist, dass wir jetzt nicht nur irgendwie Einjahresverträge den Spielern geben, die wir neu verpflichten, sondern auch längerfristig die Leute binden. Ist der Marc Gallego da eine Ausnahme oder wie sieht das Ganze aus?
Gut, Sebastian Öztürk haben wir jetzt auch am Anfang des Jahres, der hat auch einen Zweijahresvertrag gehabt. Das muss man immer individuell sehen. Wir sind natürlich auch vom Finanziellen abhängig, dann auch von den Spielern abhängig. Und wenn wir der Meinung sind, dass ein Spieler uns weiterbringt, dann werden wir auch natürlich Zweijahresverträge oder Dreijahresverträge auch machen. Wir müssen nur davon überzeugt sein.
Wo du jetzt gerade schon den Seban Öztürk ansprichst, wie ist die Entwicklung deiner Ansicht nach? Man sieht ihn ja nicht so oft spielen. War das von dir von vornherein dir bewusst, dass es so sein wird und ist er mit der Rolle zufrieden?
Natürlich, man darf nicht vergessen, der Junge kommt von der Kreisliga Heilbronn. Der war dort der absolute King in seiner Region, in seiner Klasse, in seiner Liga. Und dann kommt er hierher in eine Regionalligamannschaft, hat auf einmal Konkurrenz. Die Zweikämpfe sind anders, das Spiel ist schneller. Da darf man auch von so einem Spieler nicht so viel erwarten. Er hat es sehr gut gemacht, ist auf einem richtig guten Weg und die Entwicklung von ihm ist auch sehr zufriedenstellend. Und ich denke auch, wir werden auch noch viel Freude an ihm haben. Aber man muss diesen solchen jungen Spielern auch die Zeit geben. Ja, und dann auch die Zeit geben, dass sie auch Fehler machen dürfen und sollen. Ja, und aber sie sollen auch, die Spieler wissen auch, dass sie auch daraus ihre Lehren ziehen müssen.
Er ist ja auch der Einzige, außer Luca Graciotti, der alle 7 Testspiele mitgespielt hat. Irgendwie zeigt das schon darauf hin, dass du mehr mit ihm planst als in der Hinrunde?
Der Junge macht das bisher sehr gut. Er muss jetzt die Leistung, die er bisher gebracht hat, bestätigen. Und dann hat er, wie für alle anderen Spieler auch, immer genauso viele Möglichkeiten zu spielen.
Okay.
Dann haben wir den als Neuzugang Yusuf Emre Kassal. Gebürtig bei Schweinfurt, soweit ich weiß, hat schon mal 2010, 2011 bei dir beim VfR Mannheim gespielt und war jetzt zuletzt in der zweiten türkischen Liga. Wie wird der uns verstärken?
Yusuf Emre Kassal ist auch ein Bekannter, wie du es gerade eben gesagt hast. Er war bei mir bei VfR Mannheim, hat allerdings aber nur ein Spiel gemacht damals, weil der Wechsel auch nicht zustande kam wegen diesen FIFA-Regeln. Und am Ende des Jahres hat er uns Richtung Regensburg verlassen, wo er dann auch in die zweite Liga aufgestiegen ist und da schon 16 Einsätze hat in der dritten Liga. Er spielt im zentralen Mittelfeld, ist 1,85 groß, ein sehr, sehr guter Mittelfeldspieler und ich hoffe auch, dass wir ihn jetzt schnellstens in den Rhythmus reinbringen und dann denke ich auch, dass wir in der Zentrale mit ihm auch viel Freude haben werden.
Er ist sehr verletzungsanfällig, jedoch irgendwie, wenn ich es richtig gesehen habe. Also er hat jetzt öfter mit dem Kreuzband zu tun gehabt. Bist du zuversichtlich, irgendwie, dass er gesundheitlich das
nicht hatte? Er hatte natürlich 2012 die letzte Verletzung Und ich bin natürlich kein Hellseher. Ich wünsche es keinem meiner Spieler, dass sie so eine Verletzung haben werden. Und deswegen sage ich auch, wir hoffen, dass wir ihn schnellstens ins Rhythmus bringen, sodass er uns dann auch weiterhelfen wird.
Okay. Unser vierter Neuzugang ist der Nikola Mladenovic. 21 Jahre jung, hat aber auch schon Drittliga-Erfahrung. Wo wird er eingesetzt werden? Und
musste ich ein bisschen korrigieren. Er hat bei Darmstadt, glaube ich, genau eine Minute in der dritten Liga gespielt. Ist einmal in der 90. eingewechselt worden.
Steht hier dritte Liga bei mir.
Nikola Mladenovic kann linker Verteidiger spielen, kann linke Mittelfeld spielen, kann auch im zentralen Mittelfeld spielen. Ist variabel einsetzbar. Die ersten Eindrücke von ihm sind sehr positiv und jetzt muss man die weitere Entwicklung abwarten. Bei allen Spielern muss man natürlich auch finanziellen Rahmen sehen, unter welchen Bedingungen wir auch die Spieler verpflichtet haben. Insofern bin ich in erster Linie natürlich dem Vorstand auch dankbar, dass wir diese vier Spieler holen dürften und ich denke auch, dass wir uns mit diesen vier Spielern auch gut verstärkt haben für die Rückrunde.
Dazu genau meine Frage. Ich glaube, ich mich erinnern zu können, dass du am Anfang der Winterpause in einem Interview in der Zeitung gesagt hast, dass du nicht sonderlich zuversichtlich bist, dass wir überhaupt irgendwelche Neuzugänge bekommen werden. Jetzt haben wir 3 Abgänge und 4 Zugänge. Überrascht dich das selbst?
Ja, der Transfermarkt tut sich halt immer wieder was. Und wie gesagt, die Leute, die Details nicht wissen von den Verträgen, für die sieht es natürlich aus, oh, jetzt hat der Waldhof Mannheim viel Geld, holt sich 4 Spieler, aber die Leute, die die Details wissen, die wissen auch unter welchen Umständen wir die Spieler geholt haben und zu welchen Bezügen.
Sind die Vorgaben des Aufsichtsrats denn damit noch einzuhalten? Sprich, ist der Etat noch derselbe, wie er ursprünglich war?
Ja.
Das heißt, wir gehen jetzt keine höhere Verschuldung ein, weil wir Anführungszeichen höherwertige, erfolgsorientiertere Spieler haben?
Nein.
Okay.
Ich hätte am liebsten natürlich den Thorsten Reis zum Beispiel von SV Elversberg verpflichtet. Das war mein absoluter Wunschspieler, so ein Spielerart wie jetzt, also so Kategorie Gallego für 2,5 Jahre. Da sind ja auch, haben ja auch die Gespräche stattgefunden, auch mit ihm und mit dem Berater. Aber das wurde leider aus finanziellen Gründen nicht machbar.
Okay. Noch eine Frage zu den 4 Spielern oder sonst hätte ich nämlich zu den Testspielen noch, beziehungsweise zu den Einsätzen der Spieler und zu den Verletzungen eine Frage. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, rauszuschreiben, wer wie viele Einsätze in den Testspielen hatte. Dabei ist mir vor allem aufgefallen, dass eigentlich Stammspieler in der Hinrunde sehr wenige Einsätze hatten. Ich sage jetzt einfach mal, Vlasnim Dautai, Sebastian Siemeier, Patrick Huckle, auch Aydin Seric und der junge Kochendörfer haben entweder einmal oder gar nicht gespielt in den Testspielen. Wie sieht es mit denen aus? Sind die verletzt? Warum spielen die nicht?
Gut, Aydin Seric hat leider noch die Verletzung von der Hinrunde mitgeschleppt. Er hat ihren Innenbandriss gehabt am Knie und er wird auch morgen wieder ins Training einsteigen. Insofern konnten wir ihn aufgrund seiner Verletzung von der Hinrunde nicht in die Vorbereitung vom ersten Tag an einplanen. Der Patrick Huckle hat sich leider im Training einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und fehlte uns dadurch. Dann haben wir, der Nico Müller hatte in einem Zweikampf im Testspiel hat er einen Teilabriss am Ellenbogen an der Sehne. So dass er auch noch für die nächsten 4 bis 5 Wochen noch ausfallen wird. Dann der Steffen Kochendörfer ist im Training umgeknickt, hat leider wieder an seinem Knöchel das Innenband gerissen, muss jetzt operiert werden und er wird auch uns die nächsten Wochen fehlen. Wen haben wir dann noch? Dann haben wir den Vlasi Dautai. Der Vlasi Dautai hat eine Sehnenentzündung am Fuß, konnte leider bis heute kein einziges Mal mit der Mannschaft mittrainieren. Und insofern ist er auch bis heute ausgefallen und ich hoffe, dass er auch nächste Woche wieder einsteigen kann. Der Sebastian Schiemeier hat leider einen Anriss an der Patellasehne gekriegt am Knie und wird uns auch für die nächsten 4 Wochen ausfallen.
Aber wir haben schon noch ein paar Spieler, oder?
Ja, vor allem Stürmer ist die Frage, ne?
Wir haben Spieler, ja.
Dein Gesicht sieht aber nicht so überzeugend aus.
Ja, doch, ich bin
wie sieht es denn aus mit den nachrückenden Spielern, wenn ich jetzt hier gerade schaue, die Amiri Yazgan gerade sehe, die doch auch in den Testspielen sehr häufig gespielt haben. Wie sieht mit denen die Planung aus? Haben die Chancen tatsächlich in den Kader der ersten Mannschaft aufzurücken?
Absolut, ich bin mit der Entwicklung der jungen Spieler auch sehr, sehr zufrieden. Wenn ich sehe, was für eine Entwicklung sie genommen haben, jetzt, wenn man das so Revue passiert von Sommer bis jetzt hierher, dann bin ich auch mit der Entwicklung dieser jungen Spieler sehr, sehr zufrieden und es stimmt mich auch positiv, was die Einsatzzeiten der Spieler für die Rückrunde betrifft. Natürlich kann ich es nicht versprechen, weil jeder Spieler, auch die jungen Spieler, müssen Leistungen zeigen und wenn sie die Leistungen zeigen, dann habe ich auch kein Problem, diese genannten Spieler auch spielen zu lassen.
Gut, dann würde ich mal gern zu dem Part vom Ergo kommen. Er hatte einige Fragen, die sich so auf Schwächen und Stärken der Mannschaft beziehen. Er möchte gerne wissen, in welchen Mannschaftsteilen du Schwächen siehst und die unbedingt verbessern möchtest, beziehungsweise wo du Stärken siehst, die unbedingt erhalten bleiben sollen. Gibt es hier bestimmten Fokus auf bestimmte Mannschaftsteile?
Gut, in der Winterpause habe ich mir natürlich auch die Mühe gemacht und alle Spiele mir nochmal 90 Minuten angeschaut. Ich habe das natürlich auch analysiert, wo wir uns verbessern können, wo wir uns vielleicht noch unbedingt auch weiter stärken können. Und wir müssen als Mannschaft wieder an einen Punkt kommen, wo wir im Kollektiv gut agieren. Ich denke, wir haben in der Hinrunde viel zu viel reagiert. Und wir müssen da wieder in den Punkt kommen, wo wir als Mannschaft, vor allem in unserem Umschaltspiel, sowohl nach dem Ballgewinn als auch im Ballverlust, müssen wir einfach an ein Level kommen, wo wir am Anfang der Runde auch waren. Und da werden wir auch, oder haben wir auch jetzt in der Vorbereitung ein Hauptaugenmerk hingelegt, dass wir erst wieder stabil stehen, auch gegen den Ball richtig gut arbeiten. Und dann denke ich, sind wir auch auf einem guten Weg. Und natürlich, was auch in der Hinrunde fatal war, waren eben halt diese vielen individuellen krassen Fehler, die wir gemacht haben. Da liegt es halt auch an uns, an mir, an der Mannschaft, diese individuellen Fehler abzustellen und auch, dass wir da unsere Fehlerquote in allen Belangen auch minimieren.
Passend dazu die Frage von Hallo Genscher. In der Hinrunde wurde der Ball seiner Ansicht nach aus der Abwehr häufig weit nach vorne gekickt. Dort müssten Siemeyer und Zögler und eine andere weitere arme Wurst sich häufig gegen vier Abwehrspieler durchsetzen. Das hat nicht immer geklappt. Werden von dir andere Rezepte bei Ballbesitz in der eigenen Abwehr angestrebt?
Ich bin kein Trainer, der seinen hinteren Spielern sagt, Jungs, jetzt nimm mal den Ball und haut ihn nach vorne und der vordere Spieler, drück mal die Daumen auf der Bank und der wird schon irgendwas richten. Da bin ich meilenweit davon entfernt. Wir müssen, wie gesagt, als Kollektiv noch besser im eigenen Spiel arbeiten und dann im Spiel gegen den Ball auch noch besser werden. Aber die Jungs haben vor allem im Pressingfall gegen den Ball auch eine richtig gute Entwicklung genommen. Jetzt müssen wir diese Stärke weiter stärken und eben halt jetzt im Spiel, mit dem eigenen Spiel gegen Mannschaften, die sehr tief stehen, die auch nur verteidigen, wie jetzt Koblenz oder Zweibrücken, die nur auf Verteidigen bedacht sind, dass wir da halt unser Aufbauspiel noch variabler aufziehen. Da müssen wir halt unser Hebel ansetzen jetzt in den kommenden Wochen und Tagen noch.
Okay, würdest du ihm aber grundsätzlich dich recht geben, dem Hallo Genscher? Also siehst du tatsächlich, dass wir sehr häufig Befreiungsschläge tatsächlich aus der Abwehr herausbringen, Nein. anstatt irgendwie ein geordnetes Aufbauspiel?
Nein. Ich wäre bei der einen oder anderen Situation mal froh, wenn man von hinten langer Ball aus der Gefahrenzone rausgeschlagen wird. Ne? Das ist ja aber auch ein Problem. Wir haben mal halt versucht, auch gewisse Dinge viel zu viel spielerisch zu lösen, haben natürlich auch dadurch den Gegner fast immer eingeladen, uns zu pressen. Ja? Wir müssen in der Spielverlagerung schneller werden, wir müssen in der Ballzirkulation besser werden, wir müssen in unserem Timing, in unserem Spiel, in unserer Dreiecksbildung viel schneller werden, viel effektiver werden. Und dann denke ich auch, dass wir den Hallo Genscher davon überzeugen werden, dass wir keine langen Bälle spielen.
Du sprachst von den groben Schnitzern, die teilweise da, also auch aus unserer Sicht vielleicht auch den einen oder anderen Punktverlust herbeigeführt haben. Wie gehst du damit als Trainer um und wie geht die Mannschaft mit solchen Dingen um?
Ja, grundsätzlich macht ja kein Spieler extra einen Schnitzer. Ne? Das ist halt, das tut der Meister in erster Linie auch immer dem Spieler erst selbst leid. Natürlich habe ich ja auch immer gesagt, die Spieler oder wir Trainer im Fußball, wir müssen uns eben halt auch in diesen 90 Minuten drauf konzentrieren, was auf dem Platz abläuft, weil das, was in den 90 Minuten abläuft, das widerspiegelt sich auf ein Ergebnis und Ergebnisse bleiben bestehen. Und deswegen müssen wir als Mannschaft, jeder Einzelne in der Mannschaft, nochmal alles hochfahren und an dem Punkt auch arbeiten, dass wir uns eben halt in diesen 90 Minuten auch viel besser konzentrieren und diese individuellen Geschichten auch versuchen, soweit es geht, abzustellen. Aber das passiert nicht nur bei uns, das passiert von der A-Klasse bis in die Champions League. Insofern ist auch kein Vorwurf an meine Spieler. Wir werden daraus unsere Lehren ziehen, denke ich, haben wir auch. Und ich bin guter Dinge, dass wir nicht so viele Gegentore bekommen werden, wie es jetzt in der Hinrunde der Fall war.
Ja, dann nochmal eine Frage von mir. Wie gelingt es dir, 34 Spieler, also laut Einsatzliste hast du 29 Spieler bis jetzt eingesetzt in der Vorbereitung, wie gelingt es, 34 Spieler zu bespaßen? Und wie viele Spieler, denkst du, willst du in dem Team bzw. in deinem Aufgebot für die Rückrunde so in den engeren Kreis ziehen? Oder gibt es da für dich keine Anzahl, dass du sagst, mir reichen 20, bei 30 wird es vielleicht dann mit der Stimmung im Team schwierig? Oder?
Nein, im Training arbeiten wir grundsätzlich mit 20 plus 2, 3 Spielern noch. Und der Rest wird dann trainiert dann in der U23. Und die Spieler wissen, es geht hier nicht um jeden Einzelnen, es geht hier nicht um Einzelnen, es geht hier um die Mannschaft, um den Verein. Und die Spieler müssen sich da voll integrieren. Und wenn ich irgendwie merke, dass da ein Spieler denkt, er ist halt über der Mannschaft, und dann werde ich auch dementsprechend auch reagieren. Und dann bin ich nicht mehr Freund der Spieler.
Okay. Noch eine Frage vom Ergo, die jetzt ein bisschen vom Thema weggeht. Würdest du zustimmen, dass unser Verein mit seinen relativ geringen Mitteln nur dann eine Chance hat, aufzusteigen, wenn Funktionsteam und Spieler über einen längeren Zeitraum zusammenwachsen können und das Umfeld aus Fans, Sponsoren und der Vereinsführung dafür die nötige Geduld aufbringen?
Ja.
Verdammt, das war jetzt eine kurze Antwort. Ne?
Ja, Kontinuität ist sehr, sehr wichtig. Und
okay, dann
ich bin mit meiner jetzigen Mannschaft sehr zufrieden. Es sind alles tolle Jungs, tolle Charaktere. Ich mag meine Mannschaft, ich mag meine Spieler. Und es macht mir auch Spaß, mit diesen Spielern zu arbeiten, auch diese zu fördern. Insofern haben meine Spieler, die jetzt hier bei mir sind, die oberste Priorität. Und was Sponsoren betrifft, kann ich nicht viel sagen. Aber ich kann nur eins sagen, dass das halt auch im Funktionsteam, das muss man auch mal ausholen. Auch an dieser Stelle möchte ich natürlich auch immer wieder bei meinen Trainerkollegen Andi Klaus und Klaus Heitz, auch beim Dirk Stelli und bei den Betreuern Hans Walk, Sabine Heckmann, Bernd Klotz und auch beim Physio Turbo auch nochmal an dieser Stelle bedanken, weil ich stehe ja immer im Mittelpunkt als Cheftrainer, aber diese Leute in meinem Funktionsteam haben mindestens genauso viel Anteil wie ich, was wir jetzt binnen kurzer Zeit so auf die Beine gestellt haben. Das möchte ich nochmal klar betonen.
Ich habe gelesen öfters mal, dass du anmahnst, dass man alle Leute im Verein an einem Strang ziehen müssen. Hast du da konkreten Anlass, dich dazu beklagen, oder könnte die Zusammenarbeit mit irgendwelchen Teilen besser laufen? Warum sagst du das im Interview?
Ja, weil ich denke einfach, Fußballvereine sind dann erfolgreich, wenn alle an einem Strang ziehen. Ja, natürlich, Kritik, das gehört dazu. Damit haben wir überhaupt keine Probleme, ich auch überhaupt kein Problem. Ich bin über jede Kritik dankbar. Kritik muss auch nicht immer positiv sein, auch über negative Kritik. Ich mache mir Gedanken, ja. Aber ich merke halt manchmal, dass es nicht mehr in Richtung Kritik geht, dass es halt einfach so dagegen etwas zu sagen ist, ja, dass einfach losgesprochen wird, ohne irgendwelche Hintergründe zu wissen. Es ist seitens jetzt in Richtung sportliche Leitung, wenn irgendwas mal nicht funktioniert, Ergebnisse mal nicht stimmen oder irgendwelche Sachen nicht laufen, oder seitens Richtung Geschäftsführung, seitens Richtung Vorstand, ja. Die Leute, sowohl Andi Leib auf der Geschäftsstelle, rackert den ganzen Tag für den Verein, gibt alles für den Verein, ja, macht sehr viel für den Verein, und dasselbe gilt auch für den Vorstand, die auch sehr, sehr viel für den Verein machen, ja. Wenn ich dann natürlich ab und an mal diese Stimmen höre, was sie halt dagegen schießen, ja, und der kann nichts und das kann nichts und das ist wieder schlecht und dies ist wieder so, ja, denken Sie, die Leute im Vorstand oder der Geschäftsführung haben Spaß, mit wenig Etat zu arbeiten, die würden auch am liebsten gerne mit viel höherem Etat, mit viel mehr Sponsoren arbeiten und auch weitaus mehr Geld zur Verfügung stellen, dass wir uns eine noch schlagkräftigere Mannschaft zusammenstellen. Aber es ist leider halt momentan so. Und ich kann aus ruhigem Gewissen sagen, dass sowohl der Vorstand als auch die Geschäftsführung, auch insbesondere Andreas Leib und auch Klaus Hafner, Klaus Geschwil, Steffen Künstler, Vidya und unser kompletter Vorstand. Diese Leute arbeiten wirklich rund um die Uhr für den SV Waldhof Mannheim und versuchen das Maximale rauszuholen. Und dann habe ich halt kein Verständnis, wenn halt wenn ich halt das ein oder andere mitkriege.
Hast du den Eindruck oder das Gefühl, dass du es vielleicht so mit deinem Migrationshintergrund und deinem türkischen Migrationshintergrund schwieriger hast?
Ja, das denke ich schon. Ich meine, ich kriege natürlich auch gewisse Strömungen gegen meine Person auch mit, ist ja auch klar. Aber ich mache mir da jetzt nicht so viel Kopf, weil ich konzentriere mich hier nur auf meine Arbeit. Ich versuche heute hier das Beste für den SV Waldhof Mannheim zu machen. Und alles andere, was außenrum gesprochen wird, ist schön gut. Jeder hat seine eigene Meinung. Aber ich möchte nochmal klipp und klar deutlich darstellen, ich bin in Mannheimer, ich bin aus der Jugend raus bei Waldhof Mannheim. Ich weiß, was Waldhof Mannheim bedeutet. Und ich ärgere mich am meisten nach Niederlagen, mehr als viele Fans. Freue mich mehr nach Siegen, vielleicht auch mehr als ein oder andere Fan. Waldhof Mannheim ist für mich nicht ein Verein, wo ich einfach trainiere und dann mal weggehe, sondern ich bin hier, ich bin in Mannheimer. Deswegen bedeutet dieser Verein auch mir mehr, wie es manche vielleicht denken oder wie es vielleicht manche sich vorstellen.
Ja, in dem Zusammenhang müssen wir auch mal fairerweise erwähnen, dass also sehr viele Fragesteller sich sehr positiv über dich geäußert haben und sich gefreut haben und sich für die nette, gute Arbeit bedanken, die du hier ablieferst. Also es gibt auch schon ganz viele Stimmen, die das ganz anders sehen. Ich möchte trotzdem nochmal diesen türkischen Hintergrund ein bisschen aufnehmen. Der Lenny hat eine interessante Frage gestellt, die ich so ähnlich auch hätte stellen wollen. Er meinte, Mannheim hat eine große türkische Gemeinde. Ich setze mal dazu, Türken gelten normalerweise als sehr fußballbegeistert. Meine Frage jetzt, die übernehme ich jetzt einfach, es sind doch relativ wenig Türken bei uns im Stadion. Hast du eine Ahnung, warum das denn so ist?
Ja, ich bin halt, natürlich habe ich zu dem einen oder anderen Sponsor noch Kontakt.
Ich rede jetzt nicht vom Sponsor, ich rede jetzt von Zuschauern.
Von Zuschauern.
Ja, ich meine, wir haben sehr viele Türken in Mannheim, sind alle sportbegeistert, sie spielen sehr viel in unserer Jugend auch, unser Unterbau, sind sehr stark vertreten, aber im Stadion selber sind sie doch jetzt für die Anteile in der Bevölkerung relativ schwach vertreten. Ich sag's mal, er lächelt vor sich hin. Hast du eine Ahnung, warum das so ist?
Nein, ich wüsste nicht, warum das so ist, aber vielleicht müssen wir noch ein paar Tabellenplätze klettern, dann werden die vielleicht auch kommen.
Okay, jetzt mache ich Lennys Frage weiter. Hast du das Gefühl... siehst du die Chance, dass man den einen oder anderen Zuschauer ins Stadion locken kann? Türkischen Zuschauer?
Natürlich, absolut.
Hat das dann mit deiner Person auch was zu tun oder ist das dann eher unabhängig davon?
Ja, ich meine, grundsätzlich leben natürlich viele türkischstämmige Bürger hier in der Region, das ist schon klar. Und Waldhof Mannheim spielt jetzt. Was Mannheim gesehen wird, das spielen halt am höchsten in der Liga, Regionalliga ist immerhin was. Und vielleicht wollen sie auch den einen oder anderen türkischen Spieler auch mal sehen, aber ich weiß nicht, warum, wieso, weshalb diese türkischen Zuschauer jetzt nicht ins Stadion kommen oder nicht kommen wollen.
Oder nicht so viel kommen. Andere Frage noch, was müssen wir machen, dass Bagdad bei uns auf die Brust kommt?
Da laufen schon Gespräche und... Bagdad hört jetzt bei TSG Hoffenheim auf zum Rundenende.
Das ist ja mal eine gute Nachricht.
Und da muss man einfach mal abwarten, wie sich die nächsten Gespräche entwickeln.
An die Forum-User, es ist nichts fest, macht euch keine Hoffnung. Wir warten ab, bis alles in trockenen Tüchern ist, falls es denn jemals so weit kommt.
Da passt noch eine Frage dazu, also weil wir es gerade wieder mit Migrationen zu haben. Im Moment ist ja auch mit Tayfun Korkut ein Trainer in der Bundesliga eingestiegen, ein türkischer, der wohl auch sehr erfolgreiche Arbeit macht, so wie es zumindest sich anlässt. Jetzt war kürzlich in einer bekannten Mannheimer Tageszeitung zu lesen, dass es wohl so, wie soll ich das ausdrücken, eine Kampfansage, also ich habe es fast als eine solche gewertet, von unserem sogenannten Kontrahenten, der keiner ist, also unsere Freunde vom VfR Mannheim haben jetzt einen sportlichen Leiter oder wie man das nennen will, eingestellt, an Herrn Onuk, wenn ich den Namen richtig weiß. Kennst du ihn? Wie wertest du die Aussage, dass er spätestens ab der kommenden Saison auf Augenhöhe mit dem SV Waldhof sein will und seinen Verein da sieht? Gibt's da für dich Kontakt?
Ja, ich kenne Herr Onuk. aber VfV Mannheim will ich jetzt heute hier nicht kommentieren.
Ja, ich finde es auch gut, okay, ja. So. Ich würde eine Frage von Mannheim gern aufnehmen. Er fragt, wie du es als Trainer erträgst, zwischen dem Spannungsumfeld sportlicher Ambition und wirtschaftlicher Notwendigkeit, wirtschaftlichen Vorgaben umzugehen. Ist es schwierig, damit umzugehen? Nervt es? Diesen auf der einen Seite diesen sportlichen Erfolg zum sportlichen Erfolg verdammt zu sein, auf der anderen Seite mit sehr wenig Mitteln arbeiten zu müssen?
Also grundsätzlich muss man wissen, dass natürlich Qualität Geld kostet, aber ich denke, viel entscheidender ist, dass der Puzzle stimmt innerhalb der Truppe, innerhalb der Mannschaft. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir jetzt dieses Jahr, wir Waldhof Mannheim, mit den Offenbacher Kickers jetzt zum Beispiel den größten Umbruch, was den Kaderzusammenstellung betrifft, hatten. Die anderen Mannschaften, die wir jetzt oben mitspielen, das sind eher Mannschaften, die seit 2-3 Jahren zusammenspielen. Die hatten die Zeit, um etwas aufzubauen, um dann halt auch vorne anzugreifen. Und natürlich hätte ich auch viel mehr Geld zur Verfügung, um den einen oder anderen Spieler noch zu holen. Aber viel wichtiger ist die Frage, dass wir Mannschaft zusammenstellen, wo es passt. Der Puzzle muss stimmen. Wir haben im Fußball viel erlebt, dass Mannschaften mit viel Geld am Ende 6., 7. wurden, eine große Enttäuschung waren. Und auf der anderen Seite aber auch Mannschaften vielleicht mit dem niedrigsten Etat für Überraschungen gesorgt haben. Die Mannschaft muss stimmen, die Stimmung muss stimmen, die Positionen müssen stimmen, die Spielidee muss stimmen, die Spieler müssen zum Trainersidee passen. Und das sind viele wichtige Punkte. Und da haben wir jetzt genug Zeit im Blick auf Sommer, dann auch eine gute Mannschaft auch aufzustellen.
Gerade was die Mannschaftszusammenstellung dann ab für nächste Runde angeht, möchte ich mal drei Fragen von unterschiedlichen Fragestellern zusammenstellen. Zum einen, wann fängst du an mit Gesprächen, Vertragsverlängerungen?
Wir haben schon mit Vorgesprächen angefangen und wir werden natürlich mit den Spielern, wo wir unbedingt halten wollen, auch jetzt die Gespräche intensivieren und auch zeitnah, denke ich, die ein oder andere Verlängerung fix machen.
Genau, und dazu dann die Frage, zum einen hast du, wie viele Spieler aus dem jetzigen Kader würdest du tatsächlich gerne mitnehmen, die jetzt auch keinen Vertrag haben, und andererseits sind denn schon Spieler oder ihre Berater auf dich zugekommen und haben gesagt, irgendwie, ich würde gerne verlängern?
Ja, also die Gespräche waren durchweg positiv, habe gute Feedback von der Mannschaft bekommen, auch von den Spielern bekommen. Jetzt genaue Namen, das mache ich nicht öffentlich, das zu sagen. Und ich bin eigentlich relativ zuversichtlich.
Dass unser Kader auch einigermaßen zusammenbleibt? Oder würdest du schon eher, hättest du
wie schon gesagt, gern, ich bin mit meiner jetzigen Mannschaft weitaus sehr zufrieden. Die Jungs entwickeln sich gut, die ziehen richtig gut mit. Ich würde gerne den größten Teil der Mannschaft zusammenhalten und sie dann punktuell verstärken. Und dann denke ich, haben wir auch eine eingespielte Mannschaft und dann bin ich auch relativ zuversichtlich.
In welchem Mannschaftsteil würdest du denn noch am meisten Verstärkungspotenzial sehen? Pizza Fungi hätte zum Beispiel gerne noch einen zusätzlichen Angreifer. Denn er vermisst irgendwie, ich weiß nicht, ob du den Namen gerne hörst, seit Daniel Reule hätten wir keinen 10+X Tore-Stürmer mehr bei uns gesehen. Siehst du im Sturm tatsächlich am meisten Handlungsbedarf?
Ja, ich meine, wir dürfen auch jetzt unsere eigenen Spieler nicht so viel Unrecht tun. Marcel Söckler, Beispiel. Kam zwar von FC Saarbrücken, ja, aber hat hauptsächlich in der zweiten Mannschaft in der Oberliga Südwest gespielt. Und wenn ich dann die Entwicklung von Marcel Söckler sehe, dann bin ich sehr, sehr zufrieden mit diesem Jungen, wie er sich entwickelt hat. Das muss man auch mal sagen. Ja. Und so gilt es auch für uns, dass wir weiterhin versuchen, die eigenen Spieler weiterhin zu stärken, die noch besser zu machen. Und dann bin ich auch guter Dinge, dass wir diese 10+X-Tore-Marke dann auch vom Daniel Reule knacken.
Okay, da sind noch ein paar Fragen offen. Ja. Abarbeiten. Ich würde auch zum Beispiel von Budimann die Frage stellen. Inwiefern haben Spiele wie gegen Offenbach oder Kaiserslautern für dich eine besondere Stellung? Und gehst du da besonders in die Vorbereitung oder eher wie in einem normalen Spiel, dass du sagst, das ist ein ganz normales Spiel wie jedes andere?
Es wäre gelogen, wenn ich das sagen würde. Natürlich weiß ich um die Brisanz der Partien. Und natürlich ist man da noch angespannter und man will unbedingt die Spiele gewinnen. Das 1-1 gegen Lautern war für mich wirklich ein Schlag ins Gesicht, Das war brutal, habe auch Tage danach noch gebraucht, um es zu verarbeiten. Und das Sieg gegen Offenbach war natürlich ein richtig geiles Gefühl, was wir am 8. März wiederholen möchten.
Okay. Ich sag mal, wir haben in den letzten Jahren alles ein bisschen vermisst, dass so wir haben das Gefühl, unsere Spieler waren nicht richtig heiß gemacht auf dieses Spiel. Also wir haben auch in Lautern dann 1-0 unglücklich verloren. 1-0, oder? Ja, wo dann die Mannschaft, also die U23 der Lauterer, wirklich da mit den Fans auf der Tribüne gefeiert hat. Und wir mussten das mit ansehen, leider.
Aber ich denke, das kann ich meiner Mannschaft, in den Derbys hat meine Mannschaft immer Leistung gebracht, sie hat immer gebrannt, sie ist immer an ihre Grenzen gegangen. Und das kann ich meiner Mannschaft nicht sagen, dass sie nicht, die war immer top motiviert, sie war immer da und in den Derbys auch phasenweise auch richtig guten Ball gespielt.
Da schließe ich gleich eine Frage von mir an. Viele sagen, es hätte Spiele gegeben, da war die Mannschaft auch leicht übermotiviert. Es gab ziemlich viele Rudelbildungen irgendwie, gerade gegen Ende der Spiele. Wie siehst du das und wie gehst du damit um?
Ja, das ist wirklich ein Problem gewesen in der Hinrunde, was wir jetzt auch angesprochen haben, was wir auch dringend in den Griff kriegen müssen. Die Jungs wollen unbedingt, sie sind so geil drauf, diese 90 Minuten zu fighten, zu kämpfen, alles zu geben für die Mannschaft, für den Verein. Und darunter leidet auch natürlich manchmal, dass die Spieler auch übermotiviert sind. Und wir müssen halt auch das in den Griff kriegen, unseren Temperament, unseren Siegeswillen auch im Griff haben, sodass wir auch keine unnötigen roten Karten kriegen.
Okay. Ich habe ja gehört, dass du ein super Motivator bist. Liegt es daran, dass sie so heiß sind? Also kommt jetzt aus der Mannschaft so ein bisschen noch nie so einen gehabt, der sie so motivieren kann und so?
Ja, ich meine, es gehört dazu, ne?
Ja, ist gut.
Ich bin selber motiviert und die Mannschaft ist auch motiviert. Wir können nicht verlieren, das ist auch gut so. Wir wollen immer gewinnen und natürlich haben wir dann auch ein Problem, wenn wir verlieren. Aber wie gesagt, wir müssen unsere Gefühle, unser Siegeswillen noch besser in den Griff kriegen und uns nicht dadurch schwächen. Unsere Stärke darf nicht zu unserem Nachteil sein.
Also das heißt, ich kann davon ausgehen, dass die Mannschaft für die ekelhaften Pokalspiele, die ich jetzt diesmal unbedingt gewinnen will, richtig heiß gemacht wird und keine roten Karten und das Ding mit drei Siegen nach Hause trägt.
Haben Sie in Kronbach eine andere Mannschaft gesehen?
Nein, habe ich nicht. So will ich die wiedersehen, ja. So. Aber ich kenne das auch alles so.
Sie haben nur den Platz gesehen in Kronbach und die Bedingungen. Sie müssen mal in die Kabinen reingehen. Und die Jungs haben das bravourös gemeistert. Sie waren heiß, sie haben diesen Kampf angenommen. Und das spricht auch für den Charakter der Mannschaft, wo ich dann auch eben halt unsere Stützen auch der Mannschaft auch loben möchte, wie jetzt Patrick Huckle Beispiel. Ja, den muss ich einfach hervorheben. Weil wo ich hier angefangen habe von Patrick Huckle, hatte ich ein ganz anderes Bild. Man hat gesagt, bei Patrick Huckle muss man aufpassen, ist so ein bisschen so ein Stimmungsmacher in der Mannschaft und der will nicht so richtig, ja. Aber über Patrick Huckle muss ich einfach sagen, natürlich über seine Leistung, das weiß er auch, war auch schwankend wie die Mannschaft insgesamt. Aber ein Typ, Patrick Huckle zum Beispiel, hat der Mannschaft in der Hinrunde sehr, sehr gut getan. Ja? Und ich bin auch froh, so einen Typ wie Patrick Huckle als Persönlichkeit in der Mannschaft auch zu haben. Natürlich, was die Leistung betrifft, das weiß er auch selber. Da muss eine gewisse Konstanz noch reinkommen. Aber der Typ Patrick Huckle ist in keinster Weise ein Stinkstiefel, auch in keinster Weise ein Stimmungsmacher, sondern ein richtiger Leader, wo auch die Mannschaft führt.
Okay. Der Ivo hat uns vorhin schon angedeutet, dass wir relativ früh Schluss machen müssen, weil wir einen fliegenden Wechsel haben. Wie viel Zeit haben wir noch, Ivo? Reicht es noch für ein paar Fragen?
Ein, zwei Fragen gehen bestimmt noch, wenn sie kurz sind.
Alter, dann sind sie aber kurz. Frage ich mal, hallo Genscher, möchte ich gerne wissen, du darfst den Satz ergänzen, alles außer Mannheim ist.
Also komm, dann stelle ich noch mal eine Frage. Nachdem wir jetzt gegen jedes Team aus der Liga mindestens einmal gespielt haben, wie schätzt du das Niveau der Regionalliga ein? Und da schließen wir gleich noch an, gibt es eine Mannschaft, die dir in ihrer Art Fußball zu spielen besonders gut gefallen hat, außer im SVB?
Ja, mir hat Sportclub Freiburg gut gefallen, wie sie Fußball gespielt hat.
Das Eigentor war super.
Ja,
das war
eins gemeint. Es war, Freiburg hat mir sehr gut gefallen mit der Art und Weise, wie sie Fußball spielen. Dann gibt es auch Mannschaften, die haben mir überhaupt nicht gefallen, die haben nur auf Verteidigung basiert und das war für mich nicht so gut. Das war auch ein Problem von uns. Wir wollten ja, weil ich denke einfach, Fußball spielen ist nicht nur verteidigen. Man sollte auch als Trainer diesen Mut haben, auch schön spielen lassen zu wollen, weil ich denke, Fußball ist ein Produkt, was man auch verkauft. Und ich habe mich als Trainer hier bei Waldhof für einen riskanten Weg entschieden und wollte nämlich nur angreifen, schön spielen, aggressives Vorchecken spielen, weil ich hätte mir es auch einfacher machen können und sagen können, so, Männer, jetzt stehen wir mal mit Linie und machen nochmal Abwehrpressing und verteidigen jetzt mal nur, wie Mannschaften jetzt wie TuS Koblenz oder Zweibrücken und nur auf Verteidigen bedacht, hätten wir vielleicht die ein oder andere Tor weniger kassiert, ja. Aber ich denke, die Mannschaft, denke ich, hat schon den Zuschauern Spaß bereitet in der Art und Weise, wie sie in der Runde Fußball gespielt hat. Und das müssen wir jetzt weiterhin versuchen zu optimieren. Und dann bin ich auch guter Dinge, dass wir auch unseren Aufwand in Ergebnisse ummünzen werden.
Okay, dann mag ich zum Abschluss noch zwei Fragen stellen, nämlich einmal vom Quotenfelser angenommen, Geld würde überhaupt keine Rolle spielen. Welchen Spieler aus der diesjährigen Regionalliga Südwest würdest du unbedingt verpflichten wollen?
Keinen, ich bin mit meiner Mannschaft zufrieden. Ich bin froh um meine Spieler. Ich befasse mich nicht mit anderen Spielern.
Okay, ich glaube, nach Verstärkungen brauchen wir nicht mehr zu fragen. Da kriegen wir immer die gleiche Antwort. Aber ist gut so. Dann abschließend vom Hallo Genscher. Du hast drei Wünsche frei, den SV Waldhof betreffend. Welche sind das?
Ja, dass der Waldhof so schnell als möglich in bezahlten Fußball kommt. Dass der Waldhof wirtschaftlich gesund bleibt. Und dritte...
Das reicht eigentlich schon, oder?
Ja. Wir gewinnen den
Badischen Pokal. Und dass der Waldhof den Badischen Pokal gewinnt.
Okay, gegen wen willst du gerne in der ersten Runde DFB-Pokal spielen? Ne?
Ja, so ein Bayern München wäre natürlich nicht schlecht. Ne? Da haben wir auch gute Chancen, weiterzukommen.
Der Schatzmeister wird sich, glaube ich, auch freuen. Super, wir sind so gut wie am Ende angekommen. Ich möchte noch auf ein, zwei Termine hinweisen, die aus meiner Sicht ganz wichtig sind, gerade aus Fansicht. Zum einen findet am kommenden Dienstag, den 11.02. um 19.07 Uhr im Business-Club-Raum des Karl-Benz-Stadions ein öffentlicher Pro-Waldhof-Fan-Stammtisch statt. Da sind alle Fans herzlich dazu eingeladen, da aufzutauchen. Da werden wichtige Themen besprochen. Könnt ihr euch informieren auf der Pro-Waldhof-Webseite. Am nächsten Samstag, also am Samstag in einer Woche, dem 15.02. findet am Alsenweg draußen in der Herbert-Lucy-Halle, direkt angrenzend an unser Trainingsgelände, das Pro-Waldhof-Fan-Turnier, also der Alsenweg-Pokal 2014 statt. Da spielen ganz viele Fanmannschaften gegeneinander. Da würden wir uns freuen, irgendwie, wenn ihr da auch zahlreich zu Besuch kommt. Das ist am 15.02. Wir haben noch ein paar Testspiele, da könnt ihr euch auf der Vereinswebseite informieren darüber. Die Runde für uns geht richtig los am Freitag, den 21.02. um 19 Uhr. Da sind wir zu Gast bei Mainz 05-2 und hoffen natürlich irgendwie, dass wir da ein paar Punkte mitnehmen können. So, der Kenan wollte aber noch kurz was sagen, bevor wir
zählen. Ich möchte mich nochmal hier im Namen der Mannschaft, auch im Namen meinem Funktionsteam nochmal bei allen Fans recht herzlich bedanken für die bisherige grandiose Unterstützung. Wir wissen das alle sehr zu schätzen. Das motiviert uns auch mehr zu machen als alle andere. Und ich denke, die Jungs machen mehr als alle andere. Und ich hoffe mir für die Mannschaft, auch für die Fans, dass wir in der Rückrunde unseren Aufwand eben halt auch in Ergebnisse ummünzen werden und dass wir den Waldhof Mannheim A in den DFB-Pokal bringen und B tabellarisch auf einen viel besseren Platz bringen, als jetzt der Fall ist. Nochmals vielen Dank für die bisherige Unterstützung.
Cool. Gut, das war's dann. Unsere nächste Sendung hört ihr am Mittwoch, den 5.3.2014 um 20 Uhr, wie immer der erste Mittwoch im Monat. Uns hat's heute Abend mit dem Kenan viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Am Mikrofon waren heute irgendwie außer dem Kenan ganz viele. Der Martin, der Carlo, der Dash,
der Ivo.
Bis dann. Ciao.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gib das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land. Und plötzlich war der Fußball in dunkler Mächtehand. Ich scheiß auf euer Business, ich brüll's euch ins Gesicht. Denn unser Stadion wird eure Bühne nicht. Der Sport ist abgemeldet, es zieht nur noch das Geld. Damit euer Event auf die Gewinnversprechen hält. Es stehen Emotionen, die werden ausgesperrt. Weil teure Business logen eure Kunden besser wert. Nein, 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 so geht das nicht weiter. Stadion verbote, wohin das Auge blickt.
Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, geht das Spiel nicht aus der Hand.
Mit guten wie in schlechten Zeiten stehen wir zu dir. Wenn andere längst halten, wird hier noch applaudieren. Wir bringen euch die Stimmung, die Freude und das Geld. Und in Erdbeerzeit, was ihr davon hält.
Nein, 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 so geht das nicht weiter. Stadionverbote, wohin das auch geht.
Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gibt das Spiel nicht aus der Hand.
Erstunden, Flug und Fahnen und zuletzt auch wir verboten. Stehplätze verschwinden, geheure Businessloge. Der Fan da ist jetzt Kunde und frisst, was ihr serviert. Fankulturverband und Vereine ruiniert.
Nein, 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 so geht das nicht weiter.
SV Waldheim-Mannhof, beim SV Mannheim-Waldhof, Waldhof-Mannheim.